Japan, das muss man schon sehen, hat schwierige Nachbarschaften. Das sagen wir so, China, Nordkorea, Russland. Was heute die Ukraine ist, das kann morgen Ostasien sein.
Ich glaube, geopolitisch positioniert sich Japan ist ja sehr interessant. Japan ist ganz sicher eine like-minded Nation. Japan ist ein Land, wo wir gemeinsam viel weiterbringen können. Japan ist auf der Suche nach befreundeten Wirtschaftsnationen. Dieser Drang, etwas perfekt zu machen, ein perfektes Produkt. Service und Qualität.
Das heißt, die Japaner kannten User Centricity schon lang, bevor die Kalifornier auf diese Idee gekommen sind.
Ja, absolut.
Das entspricht ja auch im Grunde unseren Wirtschaftsentwicklungen, die sehr stark auch in den Dienstleistungsbereich und in das Design von sozialen Möglichkeiten und Entwicklungen hineingehen.
Ja, hallo, wir sind Lookout Außenwirtschaft, ein Podcast und auch Vodcast, wie man hier an den Kameras sieht, der sich mit geopolitischen Entwicklungen beschäftigt, aber auch mit den Folgen dann für die Weltwirtschaft. Und wir stellen uns auch immer die Frage, was heißt das für uns, was heißt das für Europa und was heißt das für die heimischen Unternehmen. Und wir machen heute wieder mal ein Live-Recording und wir sind hier beim Exporttag 2024 in der Wirtschaftskammer Österreich und haben auch ein tolles Publikum. Deswegen würde ich das Publikum mal bitten, sich bemerkt zu machen im Ton, damit man hört, dass Leute da sind. So. Vielen Dank, haben Sie großartig gemacht, haben wir vorher nicht geprobt. Und ich habe heute die Ehre, mit der ehemaligen Außenministerin und Botschafterin Ursula Plasnik zu sprechen, und zwar über die Expo 2025, die in Osaka stattfinden wird. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und auch hier ist Michael Otter, er ist der Chef der Außenwirtschaft Austria und war ein paar Jahre lang auch Wirtschaftsdelegierter in Japan und hat also auch in Tokio gelebt. Und wir haben Sie eingeladen, Frau Ministerin, weil Sie eben als ehrenamtliche Regierungskommissärin Österreich quasi vertreten bei der Expo 2025. Und da würde ich Sie gerne mal zum Start fragen, worauf freuen Sie sich bei dieser Aufgabe ganz besonders? Was in Osaka Sie erwarten wird? Was reizt Sie da? Worauf freuen Sie sich?
Also ganz konkret freue ich mich darauf, den Österreichtag bei der Expo 2025 in Osaka zu erleben. Es ist zufällig mein Geburtstag, also es wird ein rauschendes Fest, nehme ich mal an. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein super Programm an diesem Nations Day für Österreich zustande bringen. Das wird sicher eine tolle und überzeugende Inszenierung sein. Ich nehme an, dass sehr viele österreichische Unternehmen sich hier beteiligen und ihre Kreativität einbringen und ihre Beziehungen zu Japan darstellen werden. Ich freue mich speziell natürlich auch den österreichischen Pavillon, und hier ist er für die, die da zuschauen können, den österreichischen Pavillon jetzt einmal in live, in real zu sehen, denn an dem wird schon seit längerem natürlich gearbeitet, da hat es eine entsprechende Ausschreibung gegeben und der ist im Bau. Das war auch gar nicht so ganz einfach, die Geschichte dieser Zusammenarbeit mit Japan im Bereich des Bauens der Pavillons. Es sind ja 161 Länder mittlerweile, die sich beteiligen, und natürlich gehört das zu jeder Expo dazu, dass man auch ein optisches Signal setzt, und das macht Österreich mit diesem besonders gelungenen, wie ich finde, Pavillon. Also ich freue mich auf den Österreichtag, ich freue mich auf die ganze Zeit, die wir dort miteinander verbringen werden, und viele Impulse.
Verraten Sie uns auch das genaue Datum, nicht nur, dass wir Ihnen dann gratulieren können zum Geburtstag, sondern auch, dass man sich auf den Österreichtag freuen kann.
Der Österreichtag wird sein am 23. Mai 2025.
Gut. Michael, du hast von 2014 bis 2016 in Tokio eben als Wirtschaftsdelegierter der Wirtschaftskammer Österreich gelebt und gearbeitet und dort für österreichische Firmen Geschäfte vermittelt. Was kann man sich denn von Japan wirtschaftlich abschauen?
Also was mich beruflich am meisten fasziniert hat, ist diese Serviceorientierung. Also wir kennen natürlich alle das Sprichwort, der Kunde ist König, aber ich glaube, die Japaner haben der Kunde ist König wirklich zur Meisterschaft gebracht. In Japan ist nicht nur, dass man sich voll fokussiert auf die Zufriedenheit des Kunden, sondern es wird wirklich versucht, die Reaktion, die Gefühle des Kunden zu antizipieren. Also bevor schon der Kunde kommt, versucht man, wie wird der Kunde reagieren. Also wirklich dieser Fokus auf diese Kundenorientierung hat mich irrsinnig fasziniert. Und der zweite Punkt, der ein bisschen damit zusammenhängt, ist dieser Drang zur Perfektion. Wir waren letztes Mal, glaube ich, gemeinsam auch in Japan, einen japanischen Handwerksmeister gesehen hat, wie er sein Glas schleift und Wir waren eine Delegation von 10 Personen, die in diesem kleinen Atelier gestanden sind, also circa 10 Zentimeter hinter dem Rücken des Handwerksmeisters. Und wenn man sieht, wie er sich stundenlang konzentriert auf diese Arbeit und sich nicht stören lässt, auch wenn man, wenn 10 Leute ganz knapp hinter ihm stehen, das ist absolut faszinierend. Dieser Drang, etwas perfekt zu machen, ein perfektes Produkt. Service und Qualität.
Das heißt, die Japaner kannten User Centricity schon lang, bevor die Kalifornier auf diese Idee gekommen sind.
Ja, absolut.
Muss man sagen. Ja, kommen wir zurück zur Weltausstellung. Die erste fand vor 160 Jahren statt, und zwar in London, und zwar genauer gesagt um 1851. Also die Welt war damals logischerweise eine völlig andere. Da haben die Leute bei der Weltausstellung Dinge gesehen, von denen sie noch nie gehört haben vorher wahrscheinlich. Da sind sie hingegangen, haben gestaunt und haben Wunderwerke gesehen aus aller Welt, die sie sich nicht hätten erträumen lassen. Heute geht jede Innovation, jede neue Erfindung binnen Stunden via TikTok, via Instagram um die Welt, und die Menschen können ja kaum mehr überrascht werden, sollte man denken. Ist das dann noch ein zeitgemäßes Konzept zu einer Expo, Frau Blasnik, und zumal in Zeiten der Klimakrise? Warum brauchen wir immer noch Weltausstellungen?
Genau diese Frage habe ich mir auch selber gestellt, bevor ich der Bitte von Bundesminister Martin Kocher nachgekommen bin, ehrenamtlich die Funktion der Regierungskommissärin hier zu übernehmen. Ich habe mir gedacht, was soll das eigentlich in unserem Zeitalter? Aber wenn man genauer hinschaut, erstens einmal, wir haben doch noch alle einen ziemlichen Pandemieschaden. In dem Sinn, dass wir zu wenig auch körperliche Erlebnisse, Kontakte, Real-Life-Experience haben. Da müssen wir ein bisschen aufholen. Ich glaube, das spielt eine Rolle. Und das zweite, tiefere Motiv ist, dass man eigentlich mit denselben Fragestellungen konfrontiert ist, wie vor 160, vor 150 Jahren etwa bei der Wiener Weltausstellung. Nämlich wie, es geht nicht nur darum, was können wir anschauen, was ist eine Sensation, was beschäftigt uns jetzt sehr kurzfristig, sondern es geht um die Frage, die die Japaner ja auch stellen als Motto für diese Weltausstellung, Designing Future for Society, für unsere Gesellschaft denn, müsste man genauer wahrscheinlich sagen. Also diese Frage, wie wollen wir leben, wie werden wir leben, wie können wir leben, welche Probleme haben wir heute, welche haben wir früher gehabt, was wird in der Zukunft passieren, ein Guckloch sozusagen in die Zukunft gemeinsam zu entwickeln, das ist das Spannende an einer Weltausstellung, und da können wir voneinander lernen, da können wir unglaublich viel mitnehmen, wenn wir uns anschauen, wer hat da welchen Ansatz, was kann unter unseren Lebensbedingungen in unseren Gesellschaften funktionieren. Also wir kommen, glaube ich, weg von der Fixiertheit auf Gegenstände und materielle Güter hin zu einem Weiterdenken unserer Gesellschaften. Das entspricht ja auch im Grunde unseren Wirtschaftsentwicklungen, die sehr stark auch in den Dienstleistungsbereich und in das Design von sozialen Möglichkeiten und Entwicklungen hineingehen.
Sie haben es gerade angesprochen, das Motto ist Designing Future Society for Our Lives. Gleichzeitig findet diese Weltausstellung auf einer künstlich angelegten Insel statt. Wie nachhaltig kann das eigentlich sein?
Da haben die entsprechenden Prüfungen natürlich stattgefunden. Japan, das ist ja auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben, ist eine sehr ressourcen- und umweltbewusste Gesellschaft. Diese Idee, hier eine künstliche Insel zu schaffen, auf die man also das Gelände der Expo bringt, das entspricht auch den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Also es ist von dieser Seite her sehr geprüft worden. Und es wird sich ja auch von der Nachhaltigkeit her einordnen, denn die Projekte, wie es dann weitergeht, also die sind von der japanischen Seite schon entwickelt. Es wird nach der Nutzung durch die Expo dort eine entsprechende touristische Nachnutzungen geben, die schon entwickelt, zum Teil entwickelt wurden und die dann Platz greifen können. Also sozusagen, es ist keine Eintagsfliege, die Expo Osaka wird auch bleibende Möglichkeiten für Japan und für die Region schaffen. Die Region ist ja eine der Zugregionen, die im wirtschaftlichen Bereich immer schon eine große Ausstrahlung hatten und die diese Ausstrahlung natürlich jetzt auch durch die Weltausstellung noch einmal untermauert.
Michael, es ist ja interessant, dass die Japaner ausgerechnet Österreich bei Ihnen im Kopf mit Expo verbinden, denn die erste Weltausstellung, an der Japan teilgenommen hat, die war eben in Wien. Jetzt umgekehrt gefragt, warum ist für uns diese Expo in Osaka jetzt eigentlich so wichtig?
Also vielleicht ganz kurz, weil das eine schöne Geschichte ist. Also 1873 die Weltausstellung in Wien, wo die Japaner mit einem ganz, ganz großen Pavillon aufgetreten sind, mit jahrelanger Vorbereitung und hier wirklich etwas erreicht haben, was uns eigentlich ein Vorbild ist. Sie haben wirklich erreicht die japanische Kultur, die japanische Wirtschaft und japanische Produkte in Europa zu platzieren und eigentlich auch den Jugendstil, den Japonismus und ganz Europa zu beeinflussen in eine positive gemeinsame Partnerschaft. Was heißt das für uns? Wir glauben, Japan ist ein absoluter Zukunftsmarkt. Und das mag jetzt vielleicht klingen ein bisschen eigenartig. Wir alle wissen, Japan ist jahrelange Art Stagnation. Es hat sich jetzt nicht wirklich viel bewegt. Aber in manchen Bereichen ist Japan führend. Ich sage jetzt nur zwei Bereiche. Nummer A ist, ich glaube, geopolitisch positioniert sich Japan ist ja sehr interessant. Ich glaube, wir müssen in diesen, wir haben heute sehr viel diskutiert über geopolitische Partnerschaften. Japan ist ganz sicher eine like-minded nation. Japan ist ein Land, wo wir gemeinsam viel weiterbringen können. Japan ist auf der Suche nach befreundeten Wirtschaftsnationen. Und wir sehen, die japanische Industrie investiert wieder sehr stark in Japan. Die japanische Industrie investiert auch in Übersee. Hier bestehen große Chancen. Das heißt, hier ist ein Wachstumsmarkt begeben, dass sich Japan in dieser geopolitischen Gemengelage vielleicht als Gewinner dastehen kann. Und dann Nummer zwei ist, wo man wirklich an Japan denken soll, ist dieses eigentlich Designing Societies for Future Life. Japan ist in manchen Bereichen ein wirklicher Wachstumsmarkt, was die Gesundheitsversorgung betrifft, was die Life Science betrifft, was die Altersversorgung betrifft, weil hier sind sie einfach in der Entwicklung oder die nehmen uns Entwicklungen voraus, die bei uns in 5 bis 10 Jahren eintreten werden.
Das hat jetzt nicht direkt mit der Expo zu tun, aber ich finde es sehr interessant und gerade hier am Exporttag kann man da vielleicht noch ein paar mehr Worte darüber verlieren. Wie ist denn die Rolle Japans im asiatischen Raum und welche Rolle wollen Sie spielen weltweit?
Das ist eine Frage, wo man jetzt lang ausholen könnte, weil ich politisch auskenne, sehr spannend ist. du hast in 5 Sätzen, du hast natürlich in Asien, in Südostasien, die ganze Region, ein China, das versucht auch sich in der Region gewisse wirtschaftlichen Einfluss zu gewinnen. Und du hast aber als Gegenposition oder als zweiter Partner, wo sich Japan, Korea sehr stark positionieren, sehr stark in der Region entwickeln und sich sehr stark als neutraler Partner gegenüber China positionieren. Aber vielleicht darf ich das ganz kurz weitergehen, auch die frühere Außenministerin.
Naja, Japan, das muss man schon sehen, hat schwierige Nachbarschaften. Sagen wir so, China, Nordkorea, Russland. Und ich glaube, dass gerade der Überfall Russlands auf die Ukraine auch für Japan eine Wegmarke war, eine entscheidende Veränderung, die Japan auf dem Weg, auf dem es an sich schon ist, sich mehr mit dem Thema Sicherheit zu beschäftigen, bestärkt hat. Denn Premierminister Kishida war der Erste, der gesagt hat, was heute die Ukraine ist, das kann morgen Ostasien sein. Damit hat er ein sehr kräftiges Statement gegeben. Japan unterstützt voll die Sanktionen gegen Russland und hat mit der Europäischen Union seit nunmehr, ich glaube, fünf, sechs Jahren, ein sehr weitgehendes kooperationsstrategisches Partnerschaftsabkommen. Ist auch für uns beeindruckend zu sehen, wie eng diese Partnerschaft inzwischen geworden ist, wie sehr die Europäische Union und wir als Teil der Europäischen Union hier aneinander gerückt sind, eigentlich auch durch das, was Wladimir Putin an Krieg angezettelt hat. Dieses Bewusstsein, wir müssen uns auch mit der Thematik Sicherheit beschäftigen, wir können, ob wir eine Insel sind, eine Insel der Seligen imaginiert wie Österreich gelegentlich oder eine echte Inselgruppe wie Japan. Wir können uns nicht einfach lossagen von unseren Nachbarschaften. Wir müssen schauen, wie wir hier uns neu und anders positionieren. Ich war auch beeindruckt, ehrlich gesagt, die Japaner haben bereits ein Ministerium für wirtschaftliche Sicherheit. Da werden Fragen vorgedacht und vorformuliert, die bei uns jetzt natürlich auch mit der neuen Kommission ganz oben stehen werden, mit der neuen Europäischen Kommission ganz oben stehen werden auf der EU-Agenda. Also hier kommen wir einander näher und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger, spannender Ausgangspunkt ist. Digitalisierung, Green Deal, das sind Themen, die Japan genauso beschäftigen wie uns. Da können wir miteinander wirklich noch sehr viel mehr erreichen.
Kommen wir von der geopolitischen Ebene zur regionalen Ebene. Osaka liegt in der Region Kasai. Was macht die denn wirtschaftlich und kulturell besonders spannend?
Naja, der Hafen als eines der Elemente. Osaka hat fast 3 Millionen Einwohner, also das ist schon eine sehr große Stadt, die ein sehr spannendes Umfeld auch hat wirtschaftlich. Das heißt, es zahlt sich auch von der Warte her aus, sich bei der Expo zu engagieren. Wir rechnen ja doch mit einer mit Besuchern, die im Wesentlichen Japaner sind oder aus dem asiatischen Raum kommen. Und ich glaube, das ist auch wirklich für uns eine gute Möglichkeit, sich zu positionieren, zu zeigen, was wir können einerseits, aber auch, was wir vorhaben, wie wir auf die Themen, die Michael Otter angesprochen hat, eingehen können. Alternde Gesellschaften, wie machen wir weiter mit dem Thema Robotics, wie machen wir, ich habe gerade beim Herfahren gesehen, dass Pepper, das ist der erste humanoide Roboter, den ich in Erinnerung habe, der ist mittlerweile eingestellt worden, weil er irgendwie nicht Erfolg verspricht. Entsprechend weitergearbeitet hat, der Pepper. Okay, aber es werden andere Formen kommen und über die werden wir uns unterhalten. Hier haben wir eine Plattform, hier haben wir ein Dialogforum, abgesehen von den wunderbaren historischen Verbindungen, die es da auch wieder einmal ins Scheinwerferlicht zu stellen gilt. Und ich verweise hier nur auf mein lieblingshistorisches Verbindungselement und das ist der Osaka Paravent in Schloss Eggenberg.
Wir haben jetzt einen besonderen Gast hereinbekommen, der gerade den Raum betreten hat. Michael, möchtest du ihn bitte begrüßen?
Ja, herzlich willkommen auch, Herr Botschafter. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns dabei sind. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Wir sprechen natürlich gerade über Japan und wir sind jetzt auch angekommen bei den Handelsbeziehungen zwischen Österreich und Japan. Du hast vorher schon gesagt, Japan sucht auch Freunde und man kann sagen, Österreich und Japan sind, was die Handelsbeziehungen sind, sehr gute Freunde. Japan ist unser zweitwichtigster Handelspartner in Asien und insgesamt bei den Überseeexporten steht Japan für aus österreichischer Sicht sogar an vierter Stelle, also von allen Ländern dieser Welt. Wenn man das jetzt aber herunterbricht, was heißt das für bestimmte Branchen? Wer hat da die besten Chancen? Was passiert da eigentlich? Warum sind diese Beziehungen so intensiv?
Ja, ich glaube, das Spannende mit Japan ist, dass die Beziehungen ja nicht nur am Export hängen und in vielen breiten Branchen, sondern es ist wirklich ein festes Beziehungsnetzwerk, ein festes Bollwerk, wo die beiden Länder zusammenstehen. Du hast Exporte angesprochen, das Handelsvolumen, das ist vielleicht jetzt zu viel, zahlen circa 4,5 Milliarden Euro, aber das Starke hier ist, dass es über alle Branchen geht. Also stark in Maschinenbereich, stark in Automotive, aber man kann eigentlich nichts rauspicken, sondern es ist wirklich eine breite Palette von Beziehungen, von Lebensmittel bis zum Automotive-Bereich. Es geht aber nicht nur um den Handel, um den bilateralen Handel. Wir haben auch, was das Investitionsvolumen betrifft, in beide Richtungen extrem Dichte. Wir haben ca. 100 japanische Niederlassungen in Österreich, teilweise mit großen Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro im Pharmabereich hier in Wien zum Beispiel. Und wir haben ca. 80 österreichische Unternehmen, die in Japan Niederlassungen haben und da auch tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Wenn man jetzt noch weiter in die Tiefe geht, und das ist vielleicht auch spannend, das endet jetzt nicht beim Handel, beim Investitionen, sondern wir haben im Bereich Universitätskooperationen, Wissenschaftskooperationen, Forschungskooperationen, Dutzende, um nicht zu sagen Hunderte Abkommen und Partnerschaften, wo die Länder gemeinsam auch Forschung betreiben, das ist im Stammzellenbereich, im Mobility-Bereich und so weiter und so fort. Und dann noch im Bereich Partnerstädte. Ich glaube, wir haben kein einziges Land in der Welt, weiß ich nicht, Herr Botschafter, ich hoffe, Sie korrigieren mich, wir haben kein einziges Land in der Welt, wo wir so viele Partnerstädte, also fast knappe 50 Partnerstädte, Partnergemeinden, und die existieren nicht nur im Papier, sondern existiert wirklich ein ganz intensiver Austausch.
Japan setzt sehr stark auf Wasserstoff als Energieträger, weil eben die Frau Außenministerin hat schon erwähnt, Japan ähnliche Themen hat wie wir in Europa und Japan zudem ja auch ein rohstoffarmes Land von Natur aus ist. Können wir von diesem Kurs irgendwas lernen? Kann man sich da was mitnehmen beim Bereich Wasserstoff?
Ja, ich glaube, da können wir sehr viel mitnehmen. Also Japan war das erste Industrieland, wenn ich mal so sagen darf, mit einer ganz klaren Wasserstoffstrategie, also wo die Regierung eine Wasserstoffstrategie veröffentlicht hat, die vor allem auf zwei, drei Pfeilern beruht haben, jetzt in aller Kürze. Es war sehr hohe Investitionen in die Infrastruktur, in die Wasserstoffinfrastruktur, gepaart mit Subventionen, dass man versucht hat, den Wasserstoffpreis auf einen halb vernünftigen oder leistbaren Niveau zu halten. Das waren diese zwei Pfeiler. Man hat versucht, also zuerst die Infrastruktur zu schaffen und dass man möglichst viele Unternehmen auch dazu bringt, Wasserstoff zu nutzen. Und der dritte Pfeiler des Hirnes darf man nicht vergessen. Es gibt große japanische Konzerne, also von Honda, Toyota, über alle großen japanischen Konzerne konzentrieren sich auf diesen Bereich. Und das ist eine Mischung, die funktioniert. Japan ist hier am richtigen Weg und da kann man sich immer wieder ein bisschen was abschauen.
Sie haben es vorher schon erwähnt, die Ziele, die Österreich mit der Expo verfolgt, also mit unserer Präsenz dort, ist einerseits natürlich die Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes, unsere Positionierung in der Welt und andererseits auch die Intensivierung der bilateralen Beziehungen von Wirtschaft über Bildung, Forschung, Wissenschaft bis hin zu Kunst und Kultur. Jetzt vielleicht ein bisschen konkreter, mit welchen Maßnahmen werden Sie denn diese Ziele erreichen?
Was wir eigentlich erhoffen, ist eine Art Upgrade in unseren Beziehungen. Und der Herr Botschafter arbeitet da unglaublich konsequent von seiner Seite daran. Denn es ist ja faszinierend festzustellen, welche Verbindungen es bereits gibt, was da alles schon vorhanden ist. Also ich glaube, wir brauchen eine Art Bewusstseinsschub über das, was uns mit Japan verbindet, was Europa und die Europäische Union und Japan verbindet, aber speziell auch Österreich und Japan. Ich weise nur auf ein kleines Beispiel hin. Ich freue mich auch, weil Sie am Anfang gefragt haben, worauf freuen Sie sich, was werden Sie sozusagen sehen wollen als erstes in Osaka. Suo Fujimoto, der berühmte junge Architekt, muss man dazu sagen, der dort diese Holzkonstruktion, diesen Ring bauen wird, diesen mehrstöckigen, der als einendes Element die Optik von Yumeshima Island dominieren wird, der hat in Österreich schon gebaut. Der hat in Krumbach in Vorarlberg einen Busstop, einen von 25 gebaut. Das ist ein tolles Projekt, ganz durchschaubar, nicht in jeder Konsequenz vielleicht. Aber da gibt es schon spannende Verbindungen. Also diese Verbindungen sichtbar zu machen, erlebbar zu machen. Und dazu gibt es eine Fülle von Programmen. Das Zweite, was ich mir persönlich wünschen würde, und ich denke, der Botschafter auch, ist ein bisschen ein Jugendschub in Richtung Forschung und unsere Gemeinsamkeit. Denn da gibt es noch Raum. Es gibt im Moment noch kein Forschungsabkommen bilateral zwischen Österreich und Japan. Aber da kommt auch ein Impuls, von dem ich hoffe, dass unsere Forschungslandschaft mehr interessiert. Es gibt auch da schon sehr vieles zwischen den Universitäten, aber das müsste eigentlich weit über die Universitäten hinausgehen, reichen und es müsste eigentlich hineingehen in die jungen Leute. Ich wünsche mir mehr junge Leute, die sich sagen, ja, auf nach Japan und umgekehrt junge Japaner, die sagen, speziell nach Österreich möchte ich kommen. Da gibt es auch einzelne Startups schon, die ganz spannend sich Österreich ausgesucht haben, sozusagen als Landeposition innerhalb der Europäischen Union, weil sie hier studieren möchten, eben wie gehen wir zum Beispiel in den sozialen Beziehungen, in den Dörfern, in den Städten mit bestimmten Zukunftsthemen um.
An dieser Stelle möchte ich eine kurze Werbeeinschaltung vorlesen. Und zwar, wir suchen mit dem Call for Innovations österreichische Unternehmen mit einem inspirierenden Produkt, einer zukunftsweisenden Lösung oder einer gewinnbringenden Innovation. Das Innovation Lab Austria im Österreich-Pavillon, den wir schon beschrieben bekommen haben, bietet dann ausgewählten Unternehmen die Chance, nächstes Jahr ihre Produkte einem Millionenpublikum vorzustellen. Bis zum 17. Juli kann man sich noch bewerben. Alle Infos, wie das funktioniert, finden Sie dann in den Shownotes dieser Folge. Nochmal kurz zurück zum Export. Was macht denn die Außenwirtschaft Austria ganz konkret jetzt an Maßnahmen, um diese freundschaftliche Beziehung und diese intensiven Beziehungen dann auch noch mit echten Geschäften zu befeuern?
Drei Pfeiler, die wir haben. Wir haben einerseits den Pavillon. Der Pavillon, der als Plattform dienen soll für unsere österreichischen Unternehmen, sich zu präsentieren, als innovativ zu präsentieren. Zweiter Pfeiler ist imagemäßig. Das Thema des Pavillons ist ja Composing the Future Together. Das heißt, wir wollen wirklich die Innovationskraft der österreichischen Wirtschaft, der österreichischen jungen Menschen auch präsentieren. Und der dritte, ganz wichtige Pfeiler, wir werden Dutzende Wirtschaftsvisionen, Workshops ganz konkret anbieten in diesen Nischensektoren, sei es von Forstwirtschaft, sei es im Bereich Life Science, sei es im Bereich Automotive, wo wir ganz konkret versuchen wollen, unsere Unternehmer mit japanischen Partnern in diesen Geschäftsfeldern zusammenzubringen.
Und jetzt auch noch zu dieser wie wir es immer nennen, Road to Expo, also unseren Weg da bis hin zur Expo, was plant ihr da? Also man kann sagen, heute gab es zum Beispiel eine Teezeremonie hier am Campus, kann man schon fast sagen, der Wirtschaftskammer Österreich, im Garten ein Teehaus aufgebaut und eine japanische Teezeremonie. Kürzlich war Hello Kitty zu ihrem 50. Geburtstag bei uns hier zu Gast in der WKÖ, war eine der erfolgreichsten Mitarbeiteraktivierungsveranstaltungen ever. Wir haben hier genau vor diesem Raum, also hier in dem Raum war auch Hello Kitty zu Gast und wir hatten eine lange Schlange von Kolleginnen und Kollegen hier vor der Tür, weil jeder wollte ein gemeinsames Foto mit Hello Kitty haben. Wir haben vor ein Jahr vor der Expo-Eröffnung auch gemeinsam einen Kirschbaum gepflanzt. Das sind jetzt alles so symbolische Akte, aber wir machen natürlich nicht nur Aktionismus und nette, kleine, symbolische Hello Kitty-Sachen, sondern ihr macht auch ganz Hardcore-Business. Was passiert da alles noch bis zur Expo?
Ja, die Vision ist Road to Expo, dass die Expo nicht nur 6 Monate im nächsten Jahr von April bis Oktober dauern sollen, sondern dass wir mit diesem Programm, mit dieser Road to Expo über die nächsten Jahre die Beziehungen mit Japan, die Wirtschaftsbeziehungen mit Japan vertiefen, das einmal overall. Kernmäßig sind das, wie die von mir schon angesprochenen Wirtschaftsmissionen, wo es wirklich einmal ums Geschäft geht in diesen Zukunftssektoren, die ich schon mehrmals angesprochen habe. Zweiter Kernstoßrichtung wird sein auch produktgemeinsame Partnerschaften österreichischer, japanischer Unternehmen. Das reicht von Markenpartnerschaften wie mit dem angesprochenen Hello Kitty Sanrio. Das geht von Handwerkskooperationen bis zu Musik- und Sake-Produzenten. Ist der zweite große Pfeiler. Und der dritte große Pfeiler ist, und das ist auch uns ganz wichtig, dieses Thema junge Menschen, Startup-Kooperationen. Wir haben viele Bereiche. Wir haben mit Ars Electronica Programme, wir haben eine Music in the Eye Hackathon machen, wir werden Startup Exchange machen, aber auch wir werden unsere Frauennetzwerke, und das ist mir auch ganz wichtig und auch der Frau Dr. Plasnik sehr wichtig, werden diese Frauennetzwerke mit Japan auch vertiefen, weil wir auch da zukünftig Geschäftschancen, aber natürlich auch Chancen im Bereich Partnerschaft sehen.
Sie haben am Anfang auf Ihrem tollen Fächer den Österreich-Pavillon gezeigt und den auch schon angesprochen, diese Holzkonstruktion, also der Pavillon, wir werden es dann auch im Video einblenden, aber für die Leute hier im Raum nochmal herzeigen vielleicht. Also das dominierende Element ist so eine Notenzeile, eine überdimensionale, und das soll eben verdeutlichen, eine der großen Gemeinsamkeiten zwischen Japan und Österreich ist die Liebe zur klassischen Musik. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, dieser Pavillon spielt halt sehr stark mit Österreich-Klischees. Warum eigentlich?
Naja, warum nicht? Es ist ein Erkennungsmerkmal, mit dem wir uns identifizieren auf der einen Seite, aber mit dem auch unser japanisches und asiatisches Publikum sehr viel anfangen kann. Also es wäre eine Art Selbstverleugnung, wenn wir das gar nicht einbringen würden. Japan ist ein Klassiker, Herr Botschafter, wenn ich das so sagen darf, aus der Weltperspektive. Eine Weltmacht auch, Teil der G7, im Moment nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, im März sogar im Vorsitz gewesen. Also das ist die eine Seite, der Klassiker. Die langen Verbindungen, die wir haben, die kulturellen Verbindungen, die so quicklebendig und auch so frisch sind. Auf der anderen Seite aber, wie Österreich, arbeitet sich Japan hin zum Zukunftslaboratorium, und das tun wir ja auch. Also diese Verbindung zwischen Klassiker und Zukunftslaboratorium und Lösungsbringer zu inszenieren, angreifbar zu machen, spürbar zu machen. Das ist eigentlich die Aufgabe, die wir uns setzen mit diesem Pavillon. Ich finde auch, dass wir als Motto ein gutes Motto gefunden haben, Composing the Future. Also die Zukunft passiert nicht nur passiv, wir erleiden sie nicht, sondern sie ist Teil des Gestaltbaren. Und das ist unser gemeinsamer Auftrag und das ist auch unsere gemeinsame japanisch-österreichische Hoffnung.
Was muss passieren, dass Sie sagen, in einem Jahr, in eineinhalb Jahren, diese Expo war ein voller Erfolg? Ich freue mich, dass ich mich da so hineingehaut habe.
Ja, ich denke, dieser Bewusstseinsschub, es ist ja nicht eine Frage von Weg, Ziel und messbaren Elementen allein, das wird es auch geben. Das werden wir dann mit Freude und Zufriedenheit zur Kenntnis nehmen. Aber was ich eigentlich gern hätte, ist, dass ich so im Alltag hier in Wien, hier in Österreich immer mehr Leute treffe, junge Leute, die mir sagen, wow, ich war jetzt ein paar Monate, ich war ein Jahr, ich war 6 Monate an einer japanischen Universität, in einer japanischen Firma, ich habe es mir angeschaut. Ich habe das getan, was ich mit 15 getan habe in Richtung Amerika, nämlich hingehen, selber lernen, selber anschauen, was mitnehmen, Verbindungen aufbauen. Das wäre eigentlich mein Wunsch.
Michael, du hast jetzt durch die Expo in Japan wieder Gelegenheit, öfter nach Japan zu reisen, öfter nach Tokio und eben auch nach Osaka zu reisen. Wenn du dann im Flugzeug sitzt, auf was freust du dich immer ganz besonders?
Ja, das ist ganz ehrlich, ich glaube, das gute Essen. Also was für mich immer in Japan faszinierend war, ist die Lebensqualität, die hohe Lebensqualität in Japan zu leben. Und was mich auch fasziniert, sind eigentlich die Menschen. Und das ist immer noch so eine Anekdote, weil man dann doch, es ist ein westliches Industrieland, es sind Menschen, die hochentwickelt leben, aber die dann irgendwo dann doch gedanklich an Probleme anders herangehen wie wir. Und das ist das, was mich absolut fasziniert. Und auch selbst mit japanischen Freunden, gute japanische Freunde, die auch lange im Ausland gelebt haben, wo wir Englisch uns unterhalten, haben wir Augenblicke. Und es fasziniert, bevor wir dann sagen, stopp, wir reden gedanklich so weit auseinander, wir liegen in unseren Gedankenwelten, westliche und japanische, so weit weg, dass wir sagen, stopp, zwei Schritte zurück, finden wir uns wieder und gehen dann wieder in die richtige Richtung. Das ist fasziniert mich.
Also ich hoffe, wir haben Ihnen heute ein bisschen Lust auf die Expo 2025 in Osaka machen können. Wir haben Ihnen ein bisschen Lust auf Japan, auf die japanische Kultur und die japanische Wirtschaft machen können, damit der Traum von der Frau Ministerin erfüllt wird und mehr junge Menschen sich auf nach Japan machen, dass noch mehr Japaner und Japanerinnen zu uns kommen und dass diese Expo eben ein voller Erfolg wird. Ich darf mich dann hier an dieser Stelle verabschieden. Dann würde ich gern sagen, wir sehen uns in Japan. Weiß ich nicht, ob das alle schaffen und alle hinfliegen dürfen, aber wir sehen uns jedenfalls im Spirit, dass wir an Japan denken und uns auf die Expo freuen. Das, glaube ich, können wir gemeinsam machen, auf jeden Fall. Dankeschön. Danke fürs Kommen. Danke. Danke. Ja. Danke.